Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stories. Heute, wie immer aus unserem kleinen Tonstudio-Büro, heute allerdings nur zu zweit.
Ja, weil Frau Beurich im wohlverdienten Urlaub ist. En France.
Ganz genau. Und wir senden unsere herzlichsten Grüße dahin. Und einige Dinge bleiben aber.
Genau, nämlich Frau O'Connor. Hallo. Beginnt mit dem Gedicht.
Genau, und wie immer kommt das aus einer dieser wunderschönen kleinen Reklam-Monatsgedichtsausgaben, September. Und das Gedicht ist von Rose Ausländer und heißt Im Süden. Mit den Zugvögeln nach Süden ziehen, wo die Sonne uns liebt, wo Palmen ihre Fächer öffnen, wo die Flüsse silber sind, wo wir aufgenommen werden, freundschaftlich.
Schön.
Richtig schön, oder?
Super schön. Da würde ich sagen, wir beenden den Podcast an dieser Stelle und fahren dann in den Süden. Schalten Sie also auch im Oktober wieder ein, wenn Sie uns sagen hören, nein. Scherz beiseite, obwohl wir würden es machen, Sarah, oder?
Wir würden es machen.
Wir würden es tun.
Aber ich finde, das Gedicht macht auch überhaupt keine Angst vorm Herbst.
Null. Nee, oder? Aber ich finde, Herbst ist ja eh meine liebste Jahreszeit,
ach,
muss ich sagen.
Mal, alles klar.
Ich mag das ja sehr, ich bin ja sehr für Herbst. Ich bin ja im Sommer geboren, aber ich finde total Herbstkind. Mhm. Ich finde, wenn es so neblig wird und dann kann man sich zu Hause schon einkuscheln. Stimmt, und ich finde, es gibt nicht mehr diesen Drang. Oder man hat immer das Gefühl, man muss rausgehen.
Absolut.
Und das habe ich im Herbst dann eben nicht.
Ja, hast recht.
Ich denke immer so, ach, es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt zu Hause bleibe. Mhm. Gut, aus dem Süden geht's jetzt, oder aus dem Herbst geht's jetzt in den Winter, und zwar in den Winter 1979, in dem gleichnamigen Kriminalroman von Val McDermott. Es geht um Ellie Burns. Ellie Burns ist eine junge Journalistin, die nach Glasgow kommt und dort in einer Zeitungsredaktion arbeitet. Und sie merkt sehr, sehr schnell, dass eigentlich die richtig guten Geschichten immer ihren männlichen Kollegen vorbehalten werden. Sie darf dann ab und an mal was machen, aber eigentlich steht sie immer so in zweiter Reihe. Und das stinkt ihr sehr. Hat aber noch nicht ganz rausgekriegt, wie sie das hinbekommt, das zu ändern. Und da hilft ihr der Zufall in Gestalt ihres Kollegen Danny Sullivan. Denn der ist dabei, eine Enthüllungsstory über Steuerhinterziehungen zu machen. Und er bittet sie, mit an Bord zu kommen und vor allem, weil er weiß, sie kann einfach besser schreiben als er, also vielleicht den Text so ein bisschen zu glätten. Das macht sie auch und sie merken aber sehr schnell, dass diese Steuerhinterziehung nur die Spitze des Eisbergs ist. Dahinter steckt etwas ganz, ganz anderes. Das ist ein super spannender Krimi und gleichzeitig auch ein toller Roman, nämlich weil es die Zeit damals wunderbar aufleben lässt. Val McDermott selbst hat als Reporterin begonnen damals, auch 1979, ebenfalls in Glasgow. Von daher ist es wahnsinnig authentisch und ich muss der Times irgendwie recht geben, die das zum Buch des Monats gemacht haben, die auch gesagt haben, dass es das beste Buch von Val McDermott seit Jahren ist. Das finde ich übrigens auch. Es ist der Auftakt einer Reihe. Und der zweite Band, 1989, also geht 10 Jahre später, da begegnen wir dann Ellie Burns wieder. Das kann man verraten. Ansonsten lesen Sie das, wenn Sie es nicht blutig mögen. Sehr intelligent. Es ist eigentlich eine Mischung aus Zeitporträt, Journalistenroman und einer irren Spannung, die so unmerklich immer mehr anzieht, dass man am Ende wirklich vollkommen überrascht und auch ein bisschen fassungslos tatsächlich am Ende ist.
Wow. Kannst du glauben, dass ich noch nie eine Val McDermott gelesen habe?
Das kann ich glauben. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, finde ich.
Die hat ja schon so viel geschrieben.
Ganz viel geschrieben. Und ich habe das Lied der Sirenen war, glaube ich, damals das erste, was so bekannt wurde. Und dann habe ich noch Ein Ort für die Ewigkeit auch gelesen.
Oh ja,
das war auch toll. Aber das finde ich jetzt, ich habe danach mal so ein paar, die fand ich jetzt nie so gut. Aber das ist wirklich, fand ich richtig, richtig gut. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass das so toll ist, weil es eben auch so viel Innenleben von dieser Journalistin zeigt. Ne? Das war wirklich.
Also könnte mein Einstieg sein.
Mhm.
Sehr schön.
Ja. Aber du hast auch da was, was finde ich jetzt schon vom Cover allein her wunderbar aussieht.
Finde ich auch. Und das ist auch, es ist auch ein wunderbares Buch, obwohl es auch ein schreckliches Buch ist. Es ist nämlich auch was Spannendes. Es ist ein Thriller. Und zwar heißt es Light Seekers, auch in der deutschen Ausgabe. Und geschrieben hat es Femi Coyote. Das ist ein nigerianischer Autor, der lange in den USA gelebt hat und auch studiert hat. Und jetzt lebt er nicht in Nigeria, sondern in Namibia, genau. Und dieser Roman Der spielt aber auch komplett in Nigeria und es geht unglaublich schrecklich los. Und zwar werden in der Universitätsstadt Port Harcourt drei College-Studenten wirklich auf grausamste Art und Weise umgebracht. Und es gibt tatsächlich auch einen Ausdruck für diese Morde, die, die tatsächlich dort nicht ganz unbekannt sind. Und zwar das sogenannte Necklacing. Da werden,
das ist alles Schlimmes.
Ja, ganz genau. Oh. Da werden Menschen Autoreifen übergestülpt.
Oh.
Und diese werden dann mit Öl übergossen und angezündet. Und das ist eben mit diesen drei Studenten gemacht worden. Ein ganzer Mob war zugegen und es wurde ein Video gedreht, welches dann in den sozialen Medien kursierte. Also für alle wirklich sichtbar, was da passiert ist. Und im Prinzip auch recht eindeutig. Ja, es war ein Mob, der diese drei jungen Männer umgebracht hat. Es werden dann auch eine Handvoll Leute festgenommen und verurteilt. Aber einer der Väter dieser ermordeten Jungs ist damit überhaupt nicht zufrieden. Du denkst, es kann nicht sein, dass es das jetzt war. Was ist der Grund, warum unsere Söhne so brutal umgebracht worden sind? Und wie kann es sein, dass eine große Gruppe Menschen mitmacht? Wie kann das passieren?
Ja, allerdings, ja.
Ganz genau. Und es wird engagiert, um Licht in dieses wirklich dunkel und diesen Abgrund zu bringen. Ein Psychologe, Dr. Philip Taiwo, der ist auch aus Nigeria, ist aber dann auch in die USA gegangen und ist jetzt wieder nach Lagos gekommen und wird dann von diesem Vater, dieses einen Jungen eben engagiert, um nachzuforschen. Und er fliegt dann nach Port Harcourt und bekommt dann eigentlich einen Fahrer an seine Seite, Chika, aber der stellt sich als im Prinzip wird das irgendwann sein Sidekick, kann man sagen.
Okay.
Und die beiden gehen dann den Dingen auf die Spur und kommen den Dingen auf die Spur und rennen aber ganz schnell gegen so eine richtig große, harte Wand und stellen fest, okay, im Prinzip ist dieser ganze Ort darin verwickelt. Also auch die Polizei.
Und Korruption ist ja in Nigeria eh ein ganz großes Thema, ne? Ja.
Und das ist tatsächlich auch ein großes Thema in diesem Buch. Es geht um diesen grausamen Fall, der tatsächlich vor einigen Jahren so stattgefunden hat. Und der Autor hat sich diesen Fall angeschaut und da wirklich angefangen zu recherchieren. Und das Spannende ist, dass der Autor Femi Kayodi selbst ein studierter Klinikpsychologe ist. Also der weiß wirklich, wovon er schreibt. Und das ist so eine ganz, ganz tolle Mischung aus wahnsinnig spannend. Aber vor allen Dingen geht es auch um ein Land und seine Leute und um Strukturen, um diese, auch um rassistische Strukturen, um homophobe Strukturen. Es geht um Erpressung und das alles wirklich so spannend zu lesen, gut gemacht. Ich finde es auch toll, dass dieser Hauptcharakter quasi kein Ermittler ist, sondern eben wirklich ein Psychologe, der spezialisiert ist auf Massenpsychologie und Hysterie. Und der sticht wirklich in ein Wespennest. Und es ist wirklich wahnsinnig, was dann am Ende dabei rauskommt. Es hat mich echt geschockt und überrascht. Ich war sehr überrascht.
Klingt super.
Finde ich auch.
Das ist Wahnsinn. Das klingt sehr, sehr gut. Ich finde es, wie gesagt, es sieht wahnsinnig ansprechend aus.
Ja.
Absolut. Und ich finde, es ist ja ganz schön, dass Afrika als Kontinent jetzt nicht immer nur Südafrika herhalten
ganz
muss für
genau.
Krimis. Das war ja lange der Fall, ja, aber mittlerweile, dass der Kontinent doch deutlich breiter aufgefächert wird. Das ist sehr,
absolut,
sehr spannend, weil man, finde ich, gerade durch solche Romane und auch Kriminalromane ja so viel erfährt, ne, über Land irgendwie.
Das sind dann immer viel mehr auch Gesellschaftsporträts und auch Gesellschaftskritiken können ja wirklich so gut auch in Krimis verarbeitet werden.
Absolut, das ist ja gerade das Tolle, dass man über den Krimi so viele Leute erreichen kann. Ich glaube, es sind oft Themen, die in normalen Roman packen, wahrscheinlich die meisten Leute eher so sagen, ach nö, interessiert mich nicht.
Genau.
Aber in Krimi kann man, finde ich, wahnsinnig viel unterbringen.
Ganz
ne?
genau.
Und erreicht damit mehr Leute.
Richtig.
Klingt super.
Finde ich auch, und das ist wirklich ein Debütroman und ja, wir hoffen einfach mal, dass Femi Kayodi weiterschreibt.
Unbedingt, würde ich sagen. Das sollte er.
Frank,
so.
Dein nächstes Buch sieht eigentlich sehr interessant aus.
Ja, der Titel ist wunderbar und ich meine, Hand aufs Herz von uns, wer nicht mal irgendjemanden in der eigenen Familie, nah oder fern, mal den Tod gewünscht hat. Ich meine, nur mal so ein bisschen vielleicht, ne? Aber ich glaube, da kann sich niemand von freisprechen. Das nächste Buch heißt How to Kill Your Family und es hat Bella Mackie geschrieben und ja, Genau darum geht es nämlich auch. Wie bringt man seine Familie um? Erzählt wird das Ganze von einer jungen Frau, von Grace Bernard. Grace Bernard hat sich was vorgenommen. Sie möchte A, ihre Familie töten, B, deren Vermögen erben, C, damit davonkommen und D, einen Hund adoptieren. Und zu Beginn lernen wir sie kennen in einem Gefängnis und denken wir schon, okay, irgendwas scheint mit diesem Plan nicht ganz geklappt zu haben. Aber sie sitzt nämlich im Gefängnis, ausgerechnet, da hat sie schon einige ihrer Familienmitglieder um die Ecke gebracht, aber ausgerechnet für eine Tat, die sie nicht begangen hat, was sehr knifflig ist. Und jetzt erzählt sie so ganz langsam ihre Geschichte, während sie darauf wartet, dass ihr Anwalt sie rausboxt aus dem Gefängnis. Und dann erfahren wir auch, warum sie unbedingt ihre Familie töten will, denn sie ist aufgewachsen nur mit ihrer Mutter und die hat sich nämlich von einem sehr, sehr reichen Mann verführen und ausnutzen lassen tatsächlich. Also Grace' Mutter hat ihn auch immer wieder in Schutz genommen und gesagt, ja Mensch, und ne, der hat uns ja ein bisschen Geld gegeben und ich möchte ihm auch nicht zur Last fallen. Und Grace denkt sich immer so, nee, auf gar keinen Fall. Der kommt nicht weg und sie beginnt wirklich bei ihren Großeltern, die sie mit Hilfe eines fingierten Autounfalls in Frankreich tötet. Und so tastet sie sich langsam ran an die Kernfamilie ihres Vaters. Ne? Und
meine
so.
Güte.
An den Vater, an dessen Tochter, die auch ein Teenager ist, und an dessen Frau. Und das Ganze ist allerdings wahnsinnig witzig. Es ist unglaublich witzig. Es hat so diesen typischen britischen schwarzen Humor. Es ist sehr, sehr clever. Und es gibt nämlich am Ende eine ganz wunderbare Pointe, die ich sehr, sehr mochte. Und es ist ein großes Vergnügen. Das ist das erste Buch, das ich gelesen habe, als ich jetzt mit dem Buchpreislesen durch war. Und ich brauchte irgendwas, wo ich mir gedacht habe, okay, du musst jetzt was lesen, was dir einfach Spaß macht. Mhm. Und das war es wirklich von der ersten Zeile an. Mir hat es Spaß gemacht. Mhm. Ich fand es so schön, wie diese Grace diese perfiden Pläne ausheckt, die Familie um die Ecke bringt. Zwischendurch hat sie auch durchaus mal Gewissensbisse, aber ne, sie hat immer den Fokus auf ihrem Ziel und dann hängt sie in diesem Gefängnis, wo man sich auch fragt, okay, warum sitzt sie jetzt in diesem Gefängnis? Was ist denn da schiefgelaufen? Und wird sie wirklich rauskommen? Und wie gesagt, es gibt am Schluss eine wunderbare Pointe. Und wenn Sie Lust haben auf was wirklich schön schwarzhumoriges, was kein wirklicher Krimi ist, obwohl es natürlich Krimi-Elemente hat, dann empfehle ich Ihnen sehr How to Kill Your Family. Bei Heine Hardcore erschienen, was auch immer, finde ich, ein Qualitätszeichen ist. Da gibt es ja immer diese etwas schrägen Bücher.
Genau, fühle ich mich auch schon direkt sehr angesprochen von. Ich muss so ein bisschen an dieses Meine Schwester, die Serienmörderin denken, was ja auch humoristisch ist.
Ganz genau, ja.
Auch diesen schwarzen Humor.
Ja.
Ne? Und
Grace macht das alles schon sehr ordentlich, finde ich.
Ja. Klingt super.
Ja.
Genau, es geht weiter mit einem Debütroman, und zwar von Layla Motley, und das heißt Nachtschwärmerin.
Und ein schöner Titel.
Total schön.
Hm. Also jetzt mal den Titel, nicht das Cover.
Genau, der Titel ist toll. Nightcrawling ist es auf Englisch. Hm. Und es ist auf Deutsch im Echo Verlag erschienen. Und es hat mich wirklich sehr beeindruckt. Das ist eine ganz junge Autorin. Also wenn ich jung sage, meine ich jung. Die ist nämlich 2002 geboren.
Oh, oh, oh.
Aha.
Ich fühle mich direkt steinalt.
Same here. Hm. Und ihre Protagonistin ist auch total jung. Als das Buch losgeht, ist sie nämlich erst 17 und lebt in Oakland mit ihrem Bruder in einer Sozialbau-Wohnungssiedlung. Und die sind elternlos. Man weiß zu Anfang nicht, was passiert ist, warum sie jetzt wirklich ohne Eltern leben. Ihr Bruder ist 3 Jahre älter, kümmert sich aber überhaupt nicht um seine Schwester Kiara, genannt Ki, weil der seine Hip-Hop-Karriere verfolgt. Er möchte, wie sein Onkel es geschafft hat, Onkel Ty, ganz groß im Rap-Hip-Hop-Geschäft rauskommen. Der lebt nämlich mittlerweile in L.A. und hat es wirklich zu was gebracht. Marcus, so heißt Kiaras Bruder, der möchte ihm das, ja, versucht ihm das nachzueifern, hat aber überhaupt keinen Erfolg. Und ist
bitter.
Ist bitter und daher ist er eben oft abwesend. Und Kiara, die gehen beide nicht mehr zur Schule. Kiara versucht, auf allen möglichen Wegen Geld aufzutreiben, was aber total schwierig ist, weil sie nicht angestellt wird als Minderjährige. Und sie hat noch eine Verantwortung, und zwar den 10-jährigen Nachbarssohn Trevor, der auch elternlos ist. Und um den kümmern sie sich auch noch. Also da kommt im Prinzip jeden Güte, Tag ja. zu ihr rüber in die mhm. Wohnung und sie versucht Essen aufzutreiben und versucht wirklich, ja, diese kleine Familie, die diese drei Personen bilden, zusammenzuhalten und zu ernähren. Und das klappt wirklich eher schlecht als recht. Und eines Nachts, sie ist unterwegs, gerät sie an eine Frau, für sie, für Chiara, so eine schillernde Persönlichkeit, die so ganz, ganz selbstbewusst auftritt und toll aussieht. Und über diese Frau gerät sie in die Straßenprostitution.
Oh.
Weil diese Frau ihr klar macht, Mensch, das ist schnell verdientes Geld, gutes Geld. Und das aber macht
auch hart verdientes das ist so Geld.
Ganz, ganz hart. Und dann ist es so, dass Chiara eines Nachts wirklich unterwegs ist als Prostituierte und sie wird von einem Polizeiauto aufgegriffen und sie soll sich ins Auto setzen, was sie auch tut. Und sie nimmt an, dass sie jetzt entweder mit zur Station genommen wird oder nach Hause gefahren wird. Aber diese Polizisten nehmen ihre Dienste in Anspruch. Und ab dem Zeitpunkt ist sie quasi wie so eine Art Privatprostituierte dieser Polizeistation in Oakland. Wirklich
unfassbar. Unfassbar, ja, wirklich.
Und auch unfassbar perfide. Mhm. Ich meine, die ist 17 Jahre alt. Also wirklich ein, also ganz, ganz fürchterlich. Und das erzählt die Autorin auf einerseits recht plastisch, drastisch und auf der anderen Seite aber streut sie wirklich Lyrik ein. Und das hat so diesen Effekt, dass man einerseits irgendwie geschockt ist von dem, was wir jetzt da lesen und gleichzeitig ist man immer wieder ganz versöhnt, weil diese schöne Sprache einem da so entgegenleuchtet. Und ich finde das unglaublich, dass so eine junge Autorin das zu Papier bringt.
Mhm.
Ich erzähle jetzt nicht weiter, das wäre zu viel. Ich finde, es ist ein versöhnliches Ende.
Oh, da bin ich gespannt.
Die junge Protagonistin muss wirklich einiges durchleben bis zu diesem Ende. Und es ist wirklich ein, ja, auch das ist eine absolute Gesellschaftsstudie. Und auch dieses Buch liegt einem realen Fall zugrunde. Oh. Da hat die Autorin in der Presse gelesen drüber. Und das hat eben große Schlagzeilen gemacht in Oakland. Und sie hat sich diesen Fall ganz genau angeguckt und hat eben daraus diese Geschichte gemacht. Und stand jetzt bis vor kurzem auf der Longlist zum Booker Prize.
Oh, wow.
Und ja, sei wirklich sehr, sehr ans Herz gelegt. Ein tolles Buch. Ein ganz starkes Debüt, finde ich.
Wunderbar, toll.
Ja.
Ja, das sollten wir uns alle merken.
Und was hast du noch mitgebracht, Frank?
Ich habe jetzt nochmal was gelesen. Das habe ich gestern Abend tatsächlich beendet.
Oh, wow.
Ich hatte total Lust auf den neuen Andreas Eschbach. Vielleicht erinnern Sie sich noch, NSA habe ich mal empfohlen. Ne? Das war ja so die Geschichte, was wäre gewesen, wenn die Nationalsozialisten damals schon das Internet zur Verfügung gehabt hätten. Jetzt springt Andreas Eschbach in die Zukunft und wir sind in Europa bzw. in Deutschland im Jahre 2064. Also ticken weit in der Zukunft, gar nicht so weit. Und das titelgebende Freiheitsgeld, das ist nämlich das bedingungslose Grundeinkommen, das es endlich geschafft hat, angenommen zu werden, dass die Politik durchgesetzt hat und das dazu führt, dass die Menschen alle ein menschenwürdiges Leben führen können. Also jeder hat eine Grundsicherung und wenn ihm das nicht reicht, der kann natürlich noch arbeiten gehen, sich was dazu verdienen. Wobei, so viele Arbeit gibt es nicht mehr, denn die meiste wird von Maschinen, also von Robotern, ne? Übernommen. Das ist überhaupt alles sehr, sehr gut organisiert in dieser Zukunft. Also die Menschen leben fast alle nur noch in Städten, die aber auch wirklich ganz gut aufgewartet, weil man hat dann ganze Landstriche quasi entvölkert, wie man die Leute umgesiedelt. Das hat immer so einen negativen Beigeschmack natürlich, aber es ist auch beabsichtigt, dass ich genau dieses Wort nehme. Man hat sie also in die Städte verfrachtet, muss ich schon sagen, damit man auf diesen freien Flächen Bäume anpflanzen kann, weil Bäume, das hat man dann mittlerweile einfach auch erkannt, das wirksamste Mittel gegen die Luftverschmutzung sind. Ne? Und so ist auch die Luft wieder besser geworden, die Lebensumstände generell sind besser geworden, die Menschen kriegen individualisierte Medikamente verschrieben, also genau auf einen abgestimmt. Es ist alles ganz wunderbar. Und selbst wenn man wirklich so was Gefährliches wie Drogen nehmen möchte, kann man das auch relativ legal tun, indem man einfach jemanden anruft, der das verkauft. Der kommt dann nach Hause und übergibt einem die Droge, aber mit den jeweiligen Beipackzetteln. Ne? Der Gebrauch dieser Droge kann das und das verursachen und sie können abhängig werden, aber so, dass, ne, da muss es dann unterschreiben und einwilligen, aber man kann dafür nicht mehr belangt werden. Das ist so die Grundsituation. Und es gibt den Politiker, der das damals eingeführt hat, das Freiheitsgeld, das ist Robert Havelock. Der lebt mittlerweile in der Oase. Das ist so ein Luxusressort, muss man sagen, das eingeteilt ist in drei Kategorien, in die A, B und C-Kategorie. Und er lebt natürlich in der A-Kategorie, hat dann sehr, sehr schickes Haus, eine schicke Wohnung, wird von einem Krankenpfleger, der den Job neu gemacht hat, fit gemacht, weil Robert Habelock soll demnächst vor dem Europaparlament eine Rede zum Jubiläum dieses Freiheitsgeldes halten. Und er fragt den jungen Krankgymnasten bittet ihn um einen Gefallen und fragt ihn gleichzeitig auch: Was halten Sie eigentlich von dem Freiheitsgeld? Finden Sie das gut? Und der Krankengymnast ist so ein bisschen überfordert damit und denkt sich so: Ja, natürlich, ohne das wäre doch ganz vieles gar nicht mehr möglich gewesen irgendwie. Und er tut diesem Politiker auch diesen Gefallen. Und am nächsten Morgen ist der Politiker tot. Robert Havelock, 94, kurz vor seinem großen Auftritt vor dem Europaparlament, tot, und alles sieht wie Selbstmord aus. Das scheint auch niemand anzuzweifeln. Dem Krankenpfleger kommt das natürlich ein bisschen komisch vor, aber er sagt erstmal nichts, weil er möchte auch in dieser Oase bleiben, wo er lebt. Natürlich in der B-Klasse, aber immerhin. Und da gibt es aber komischerweise am nächsten Tag einen weiteren Todesfall, und das ist nämlich der berühmte Enthüllungsjournalist Günther Leventheim. Und der war immer der Gegenspieler von Robert Havelock. Und der wird in seiner Wohnung tot aufgefunden. Man findet jede Menge Unterlagen über das Freiheitsgeld und wie das berechnet wird und wie man das überhaupt finanzieren kann. Aber es gibt kein Motiv, und offensichtlich ist ihm einfach eine Aorta geplatzt. Also, ne, da ist keine Fremdeinwirkung zu erkennen. Aber der junge Polizist Ahmad Müller, der das untersucht, der denkt sich: Irgendwie ist das zu viel Zufall. Das kann nicht sein. Und er beginnt nachzuforschen, und er merkt sehr, sehr schnell, dass in diesem wunderbaren Deutschland vieles gar nicht so wunderbar ist. Und wer jetzt NSA kennt von Andreas Eschbach, weiß, dass auch dieses Buch, hier das was Neues, auch auf ein Ende zusteuert, das einen wirklich schlucken lässt, muss man ganz einfach sagen. Und das Tolle bei Andreas Eschbach ist ja, dass er wahnsinnig spannend schreibt. Das ist unglaublich. Er plottet eben auch toll, aber es ist eben alles sehr realistisch. Also hier sind so viele Dinge drin, die es eigentlich heute schon gibt, die hat er nur so ein bisschen weitergeführt. Und wenn man sich das dann alles, es gibt natürlich auch kein Bargeld mehr, logischerweise. Wenn man das alles mal so weiterdenkt, dann denkt man nur so: Er hat eigentlich gar nicht so Unrecht. Also es ist schon sehr beklemmend, wahnsinnig spannend. Und ich finde, man sollte das lesen, um einfach zu wissen, wo die Reise nicht hingehen sollte. Das sollte man wirklich ganz aufmerksam lesen, wenn man keine Lust hat auf irgendein Sachbuch, was einem das etwas trocken erklärt, sollte wirklich zu diesem Buch greifen, um dann zu erkennen: Okay, wir können noch gegenlenken, und so wie das da beschrieben wird, so eine Welt wollen wir im Grunde nicht.
Denke gerade, dafür sind ja auch Dystopien so wichtig,
Ja,
ne?
ja.
Also wahnsinnig wichtig.
Ja.
Und ich finde, so als du angefangen hast, so zu erzählen, quasi die Prämisse, wie sieht es
Mhm.
jetzt eben dann aus im Jahr 2064, dachte ich so, oh, es hört sich ganz gut an. Und vor allen Dingen, endlich gibt es das bedingungslose
Ja,
Grundeinkommen.
ist ja auch eine gute Sache für
Richtig.
viele, ne? Aber es ist natürlich, es führt natürlich auch zu einer gewissen Bequemlichkeit, ne? In vielerlei Hinsicht, die sich ja dann auf ganz viele Sachen überträgt, ne?
Und auch ganz schade, dass es immer noch diese Klassen gibt in der Oase.
Ja, es wird, das ist eben das, was den Menschen, glaube ich, ausmacht. Man will immer, irgendwer will immer besser sein
Ja.
als der andere. Und irgendwie muss es trotzdem ja immer noch Anreize geben für irgendwas. Und ich glaube, das steckt dahinter. Das Tolle ist, dass Eschbach eben, das ist jetzt kein Hochliterat, aber es ist irgendwie höchst vergnüglich zu lesen. Ich finde, das macht so einen Spaß, der macht das so gut. Und ich finde, er wird immer so ein bisschen unterschätzt, leider. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil er wirklich tolle Gesellschaftskrimis schreibt, die wirklich immer den Fingerzeig auf etwas legen, was uns wirklich unter den Nägeln brennt. Also hat ja schon auch Benzin, war mal ein Thema, in Ausgebrannt zum Beispiel. Der König von Deutschland hat das Wahlsystem so ein bisschen auf den Arm genommen. Und jetzt, wie gesagt, dieses Freiheitsgeld mit ganz viel drängenden Fragen der Gegenwart. Tolles Buch.
Ja, super. Hört sich wirklich toll an.
Ja.
Klasse. Ja, wir kommen auch jetzt schon zum letzten Buch.
Oh ja, und das finde ich jetzt so spannend, was du erzählst, weil als ich letztes Jahr mit Nicole Seifert über ihr Buch Frauenliteratur gesprochen habe, haben wir nämlich auch über Ruth Rehmann gesprochen.
Guck mal.
Und jetzt überlasse ich dir das Wort.
Dann kanntest du sie auch einfach früher als ich, denn ich kannte Ruth Rehmann nicht, bis ich dieses Buch...
ich bin ja auch 10 Jahre älter, Sarah.
Ha, da haben wir's. Das ist der Grund, genau.
Das ist der Grund.
Im wunderbaren Aviva Verlag erschienen. Eine Neuausgabe von Ruth Rehmanns Illusionen, welches tatsächlich schon 1959 erschienen ist.
Wahnsinn.
Und diese Ausgabe ist jetzt wirklich eine Ausgabe, also quasi ein Nachdruck der ersten Ausgabe mit einem Nachwort, ergänzt um ein Nachwort. Und ich bin so froh, dass ich diese Autorin entdecken darf. Es ist ein toller Roman. Es geht tatsächlich um eine deutsche Großstadt, ist völlig egal, wo die ist, und um ein großes Bürogebäude und um die Büroangestellten.
Ach.
Und zwar lernen wir 4 Personen kennen auf dem Weg ins Wochenende. Also der Roman beginnt an einem Freitag und endet wirklich an dem nächsten Montagmorgen. Und das ist ganz, ganz toll gemacht. Es sind 4 ganz unterschiedliche Personen und das ist natürlich wahnsinnig spannend, weil sie geht wirklich in die Tiefe und legt so tolle psychologische Profile an. Es sind 3 Frauen und ein Mann. Die älteste ist Gertrud Schramm. Das ist so die, die Bürovorsteherin quasi. Die ist 63, steht kurz vor der Rente, kennt alles und jeden, weiß jeden Ablauf, kümmert sich wirklich aufopferungsvoll und rührend um den Chef. Im Prinzip lebt sie die Firma. Die Welles GmbH. Dann gibt es Carmen Viol. Die ist so um die 40. Sie spricht da absolut ungern über ihr Alter. Und beäugt ihre KollegInnen immer sehr skeptisch, möchte unglaublich gerne den Posten von Gertrud Schramm haben. Also möchte wirklich aufsteigen und leidet sehr unter dem Älterwerden. Das ist wirklich eins ihrer großen Schwächen, Anführungszeichen. Und im Prinzip ihre Augen ruhen die Hälfte des Tages auf dem Telefon in der Hoffnung, dass ein Verehrer sie anruft. Das passiert manchmal.
Ah, okay, ich wollte gerade sagen, hat sie denn überhaupt welche? Sonst kann man da ja lange sitzen und warten.
Der einzige Mann, um den es geht, ist Paul Westermann. Sein Alter wird überhaupt nicht genannt. Ich stelle ihn mir als irgendwas in den 30ern vor. Irgendwie so ein total verklemmter Typ, der vielleicht auch ein Problem damit hat, der einzige Mann in diesem Büro jetzt zu sein, in dieser Abteilung. Der ist ein ganz, ganz, ganz angepasster Typ und der hatte mal einen Jugendfreund, der so das krasse Gegenteil von ihm ist und der irgendwann gesagt hat, ach weißt du was, ich hau jetzt ab hier, ich will jetzt die Welt sehen, kommst du mit? Und da hat Paul Angst gehabt und gesagt nein. Was er aber im Prinzip seitdem bereut und irgendwie immer versucht, diesem freiheitsliebenden, autarken Jugendfreund irgendwie nachzueifern. Aber es will auch nicht so ganz gelingen. Und dann gibt es noch die Jüngste im Bunde, Therese, die ist erst 19, ist noch nicht so lange im Team und ist im Prinzip so eine Getriebene, die lässt sich viel durch die Stadt einfach treiben. Aber ist auch irgendwie immer auf der Suche nach Anschluss. Und es gibt da so eine Clique, der sie unbedingt angehören möchte. Aber sie fühlt sich immer als Fremdkörper, wenn die sich dann treffen. Treffen sich immer in irgendwelchen Bars und Kneipen und machen einen auf intellektuell und irgendwie rebellisch. Und sie möchte so gerne dazugehören, aber empfindet sich nie als ebenbürtig. Und ist irgendwie die ganze Zeit so auf der Suche. Und diese 4 Personen begleiten wir jetzt abwechselnd. Und es ist ganz, ganz spannend.
Gibt es Überschneidungen auch? Oder?
Es gibt tatsächlich auch Überschneidungen, genau. Und ganz spannend finde ich, dass wirklich die Zeit dieses 1959 zum einen eine große Rolle spielt, eben als Nachkriegsjahre und als Zeit des Aufschwunges. Wirtschaftlich gesehen, aber eben auch persönlich. Und gleichzeitig kann man diesen Roman aber auch total aktuell lesen, finde ich. Also, wo ich auch denke, so wow, das ist 59 geschrieben. Und wenn man sich so überlegt, wie das in diesem Büro so abläuft und auch diese Identifikation mit dem Beruf und im Prinzip findet da sowas wie so eine Büromenschwerdung statt. Und auch die ganzen Ängste, die zusammenkommen, die Konkurrenzgedanken, da denke ich mir so, könnte auch jetzt sein. Finde ich ganz, ganz spannend, wie modern das auch ist. Es geht so um diese radikale Modernisierung der Nachkriegsmenschen, der Nachkriegsseelen.
Mhm.
Alle wollen was Neues, alle wollen Wachstum, Wachstum, Wachstum.
Wirtschaftswunder.
Wirtschaftswunder, total. Kapitalistische Versprechen, mhm. Wohlstandsgesellschaft, auch so diese Verwaltungseffizienz, Firmenführung, das wird alles angeschnitten.
Mhm.
Alles in dieser kurzen Zeitspanne, in der das spielt. Das ist wirklich richtig toll gemacht. Und die Sprache.
Mhm.
Es ist wirklich höchst unterhaltsam und literarisch, dieses Buch. Und die Ruth Rehmann, die schafft wirklich unglaubliche Bilder. Das hat unsere Kollegin Katja Schneider
von gerade vorhin, genau. Katja hat die erste Seite aufgeschlagen und nur direkt gesagt, oh.
Mhm. Und du meintest ja auch, man kann ja überall einfach aufschlagen und findet sowas ganz, ganz Tolles.
Machen Sie das, wenn Sie vorbeikommen.
Unbedingt in Illusionen reinlesen. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch.
Und eine Autorin, die man unbedingt wiederentdecken sollte.
Ja,
ne?
Ja. Absolut.
Also ich finde, das sind 6 ganz schön gute Bücher.
Finde ich auch.
Voll. Also um uns mal jetzt mal hier richtig zu loben, hast tolle Sachen ausgesucht, Sarah. Chapeau.
Mein Lieber.
Und jetzt müsstest du bitte kurz einen Blick auf den Kalender werfen, um mir zu sagen, wann der nächste Podcast stattfindet. Da sind wir übrigens wieder zu dritt.
Ganz genau. Und ich habe schon einen kleinen Blick geworfen. Und zwar am 2. Oktober.
Ja, da können Sie dann einschalten wieder.
Ist es wieder soweit?
Ja.
Ganz genau. Wir freuen uns.
Uns drei dann aus unserem berüchtigten Zwergenbüro, irgendwie aus dem Mini-Büro,
AKA
wo man hier über Kartonagen kurz stolpert und oftmals auch vergisst, den Drucker oder das Telefon
ganz
auszustellen.
Genau.
Heute haben wir nicht und wir wünschen euch und Ihnen einfach einen schönen Rest-September.
Genau.
Und freuen uns auf baldiges Wiedersehen.
Und einen ganz schönen Start in den Herbst.
Ja. Das war's.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Tschüss.